Inforadio Podcast.
Euro quo vadis. Im Mai war die Gefahr für den Euro zum Greifen nah. Die europäische Währung verlor an Wert, rapide. Tag für Tag rutschte der Kurs im Zuge der Griechenland-Krise weiter ab. Anfang Juni war ein 4-Jahres-Tief erreicht. Was für ein Fall, was für ein Drama. In einer Nacht- und Nebelaktion konnten die EU-Staaten sich zusammenraufen, in letzter Sekunde quasi einen Rettungsschirm von 750 Milliarden Euro spannen und damit die Spekulanten beeindrucken. Konnte damit der Euro trotz der Schuldenkrise nachhaltig gerettet werden? Welche Rolle spielt Deutschland im europäischen Gefüge? Und wie kann, wenn überhaupt noch, die gemeinsame Währung gestärkt werden? Ich begrüße in der ESMT, der European School of Management and Technology, auf dem Podium Fred Irwin, Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland. Er ist seit 40 Jahren ein engagierter Vermittler zwischen den USA und Deutschland. Jörg Rocholl ist Inhaber des Ernst Young Lehrstuhls für Government and Compliance und als Professor an der ESMT Gastgeber dieser Veranstaltung. Mit seinem Buch »Der Crash kommt« hat Max Otte die Bestsellerliste gestürmt. Er ist Professor an der Fachhochschule Worms und Chef des Instituts für Vermögensentwicklung IFVG. Was hinter den Kulissen in Brüssel so los ist, weiß besser als wir Jörg Kröger. Er ist Direktor für die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission. Welches Vertrauen hat eigentlich der Mittelstand in Deutschland gegenüber dem Euro? Ich begrüße Stefan Bielmeier, Bereichsleiter Research und Chefvolkswirt der DZ Bank, das Zentralinstitut für die Kreditgenossenschaften. Ja, wie steht es eigentlich um den Euro? Haben wir uns mit dem Rettungsschirm nur eine Pause erkauft? Ja, Herr Otte, Sie haben ja von dem Euro, glaube ich, noch nie viel gehalten. Wo steht denn der Euro jetzt?
Ja, 1998 meine Probevorlesung an der Boston University war, warum der Euro in 5 Jahren große Probleme und in 10 Jahren sehr große Probleme bekommen wird. Das wollte in Europa natürlich keiner hören, aber den Job an der Boston University habe ich bekommen, weil man das in Amerika nicht ungern hörte. Und natürlich hat der Euro einen Konstruktionsfehler, aber die Panik, die wir vor 2-3 Monaten hatten, war völlig fehl am Platze. Der Euro ist absolut stark, das waren kurzfristige Angriffe, es geht Euroland sehr gut, es geht Euroland viel besser als Amerika. Die wahrlich gefährdete Währung ist der Dollar.
Dennoch, wir sind ja total verschuldet. Ich meine, Griechenland stand ja am Rande des Bankrotts. Dass Sie jetzt sagen können, der Euro ist stark, das verstehe ich nicht.
Griechenland hat erstmal nichts mit dem Euro zu tun. Es wäre auch besser gewesen, wenn man Griechenland abgewickelt hätte und in den Bankrott geschickt hätte. Dann hätten die Chancen gehabt, sich zu reorganisieren. Es wäre auch nicht gegen die griechische Bevölkerung gegangen. Was wir jetzt gemacht haben, geht gegen die griechische Bevölkerung. Eine Staatsinsolvenz Griechenlands hätte vor allem die Gläubiger zur Kasse gebeten, sprich die Banken. Das heißt, wir haben die Banken gerettet. Wir haben nicht den Euro gerettet, wir haben nicht die griechische Bevölkerung gerettet, sondern wir haben die Banken gerettet. Also es gibt da sehr viel komplexe Spiele, die gespielt werden. Natürlich geht es Griechenland schlecht, natürlich geht es Spanien auch nicht gut, aber in Summe geht es der Eurozone eigentlich ganz gut weltweit gesehen.
Herr Bielmeier, wie ist eigentlich die Stimmung bei Ihren Kunden? Vertrauen die noch dem Euro oder nicht?
Ja, eigentlich vertrauen die immer noch dem Euro. Das Wachstum in Deutschland ist jetzt wirklich sehr robust im 2. Quartal. Wir haben die USA deutlich überflügelt. Da kamen auch wieder die negativen Stimmen dann mit dem Wachstumsmodell. Aber das Vertrauen in den Euro ist noch da. Man ist natürlich vorsichtig über die weitere Entwicklung. Aber man sieht natürlich auch gerade beim Mittelstand, beim exportorientierten Mittelstand, wie stark doch der Euro das Wachstum beflügelt und wie stark letztendlich auch die Vorteile für den Mittelstand, für die Industrie in Deutschland sind. Und entsprechend ist die Stimmung auch gut. Wenn man sich natürlich in die Zukunft schaut, macht man sich Sorgen zum Teil. Griechenland, Spanien, Portugal sind hier die Namen, die immer wieder fallen. Aber letztendlich hat die europäische Institution haben auch gezeigt, dass man auch mit schweren Krisen, mit schweren Angriffen doch zurechtkommt, auch wenn es immer ein bisschen holprig wirkt und nicht sehr elegant. Aber am Ende kommt doch ein tragfähiges Konzept raus.
Herr Rocholl, Sie sind unabhängiger Finanzexperte. Wie schätzen Sie den Euro ein?
Ich denke, wir sind ohne Zweifel in einer sehr schwierigen Situation. Wir müssen immer bedenken, dass die Renditeabstände, also das, was das Risiko misst, dass Anleger einer Investition in bestimmte Länder beimessen, dass diese Renditeabstände noch genauso hoch sind, wie sie auch zu dem Zeitpunkt waren, als dieses Rettungspaket beschlossen wurde. Ich halte also das Rettungspaket für eine Atempause, die wir uns erkauft haben.
Die 750 Milliarden, Entschuldigung, dass ich mal kurz unterbreche.
Richtig, genau. Die 750 Milliarden als Rettungspaket, als Atempause, die jetzt aber weitere Aktionen nach sich ziehen muss. Das heißt, wir müssen jetzt daran gehen, das, was an Fehlkonstruktionen damals in den Maastricht-Kriterien und auch in dem Stabilitäts- und Wachstumspakt vereinbart wurde, dass wir diese Fehlkonstruktionen beseitigen und dass wir jetzt dazu kommen, eine langfristigere, tragfähigere Lösung für den Euroraum zu schaffen, dass Dinge wie zum Beispiel fehlende Statistiken, falsche Statistiken, dass Fragen der Wettbewerbsfähigkeit und andere Dinge viel stärker berücksichtigt werden, sodass wir in diese Situation nicht noch einmal kommen werden.
Herr Krüger, mit Ihnen haben wir ja jemanden hier sitzen, der ganz nah dran ist, was in Brüssel so passiert, was diskutiert wird. Dann sind Sie auch noch zuständig für die Volkswirtschaften in der EU. Das ist ja schon enorm, sich da auszukennen. Und da wollen wir natürlich ein bisschen mehr von Ihnen erfahren. Was sind denn eigentlich die größten Sorgenkinder? In der EU ist Griechenland aufgefangen worden. Wir haben ja auch ein extra Entschuldungspaket von 110 Milliarden bekommen. Wie steht es um Portugal, Irland? Wie steht es um Spanien?
Wir hatten einen Wirtschaftseinbruch in der Eurozone von 5% des BIPs. Der ist bei den Bevölkerungen in der Bevölkerung noch gar nicht richtig angekommen. Wir brauchen lange Zeit, um diese 5% aufzuholen. In Deutschland klappt es vielleicht im nächsten Jahr. In vielen anderen Ländern wird das vielleicht 10 Jahre dauern, bis wir wieder beim Wohlstand von 2007 sind. Zu den einzelnen Ländern. Griechenland. Wir wissen genau, was passiert ist. War sicherlich sehr beunruhigend, was die Griechen gemacht haben. Nur die griechische Regierung hat sich jetzt zu einem wirklich einen fundamentalen Umkehr in ihrer Wirtschaftspolitik entschlossen. Was da an Reformen in kurzer Zeit eingeleitet ist, keiner hätte das für möglich gehalten. In allen Bereichen, im sozialen Bereich, im Haushaltsbereich, im generellen Beamtenwesen, in der Privatwirtschaft. Ist wirklich enorm. Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr das Defizit um ein Drittel zurückgeht, von 13% auf 10%. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr von 4%. Nächsten Jahr rechnen wir weiterhin mit 2% Minuswachstum in Griechenland, hoffen dann aber, dass es dann wieder bergauf geht. Wir haben einige Länder, wo zwei Schocks kamen, der wirtschaftliche Einbruch und ein hausgemachter Schock. In Spanien zum Beispiel der Zusammenbruch des Wohnungsmarktes. Wir haben Irland, wo auch eine Bankenkrise ist, wo der Schuldenstand von 30% in 2007 auf über 100% in 2011/12 ansteigen wird.
Vergessen wir nicht Portugal.
Portugal, da wollte ich gerade drauf kommen. Wir müssen auch sehen, dass die Haushaltsdefizite nicht das einzige Problem sein können, sondern diese Krisenländer auch außenwirtschaftliche Defizite haben. Sodass in diesen Ländern auch die Außenverschuldung sehr stark angestiegen ist. In Portugal in den letzten 10 Jahren um 100% des BIPs. Die muss bedient werden. Es fehlt Einkommen dann natürlich zu Hause.
Vielleicht noch eine kurze Frage, weil das ja niemand versteht. Wenn man immer sieht, wer verschuldet ist, sind die Italiener am meisten verschuldet. Aber da hört man ja nichts.
Italien hat eine relativ gesunde Leistungsbilanz, keine Außendefizite oder keine hohen Außendefizite. Und die hohe Staatsverschuldung ist primär die Ersparnis des privaten Sektors.
Das heißt, also die verkaufen die Staatsanleihen immer an die eigenen Bürger?
An ihre eigenen Bürger,
ja. Wir wollen ja über den Euro sprechen, wo der Euro heute steht. Der Euro steht ja nicht allein in der Welt da, sondern ist sehr stark abhängig, auch in der Gegenbewegung zum Dollar. Und da haben wir Herrn Irwin sitzen. Die Verschuldung in den USA ist durch die Immobilienkrise auch enorm gestiegen. Und wenn man da manchmal so Bilder sieht aus den USA, dann tut mir das richtig im Herzen weh, wenn man sieht, dass die Menschen ihr Haus verloren haben, ihre Arbeit verloren haben. Wie sieht denn die Situation, wenn man das überhaupt so beschreiben kann, in den USA aus? Muss man da wirklich Angst kriegen?
Angst nicht, aber man ist natürlich ein bisschen besorgt, weil zum ersten Mal in meinem Leben, ich bin 68 Jahre alt, in meinem Leben, ich habe gesehen in den USA, viele Bundesbürger in den USA haben Vertrauen verloren. Sie haben das richtig gesagt, die haben ihr Job verloren, ihr Haus verloren und es gibt in riesigen Städten eine Art Tent City. Das haben wir in Europa nicht, Gott sei Dank in Deutschland nicht. Die Leute wohnen in diese Tent Cities und die Regierung, die Kommune sorgen für diese Leute.
Ich muss das mal kurz übersetzen. Das sind Zeltstädte, nicht?
Ja. Ja, Zeltstätten. Und ich meine, Tent Cities kann auch ein Gebäude wie das hier, eine Turnhalle. So, das ist die Realität zurzeit in den USA. Es gibt ein paar positive Dinge. Die Firmen verdienen sehr gut. Die haben sehr viel Bar. Die Ersparnisquote von amerikanischen Familien sind jetzt auf 5%. Es war unter Null. Das war das zum Teil des Problems. Und natürlich, man hat zwei Kriege. Aus dem Grund, die Schulden ist gestiegen. Aber das Thema in den USA, auch hier in Deutschland und beziehungsweise Europa, Vertrauen. Man muss Vertrauen schaffen. Und das fehlt zurzeit in den USA.
Ja, das ist ja eigentlich schrecklich, weil die Amerikaner dafür bekannt sind, dass sie sich durch diesen Optimismus ja auch häufig aus der Krise herausgearbeitet haben. Und wenn dieser Optimismus verloren geht, dann fragt man ja, was wird denn mit dem Dollar? Besteht da eine Gefahr für den Dollar?
Nein, natürlich nicht. Der Dollar ist eine starke Währung, der Euro ist eine starke Währung. Ich liebe beide Währungen. Es ist mir völlig egal, was der Kurs wert ist von diesen zwei Währungen. Wenn Sie an die USA denken, Sie müssen ein paar die positive Dinge denken. Erstens Demografik. In 1950, es war 150 Millionen Bürger. Heute ist es 310 Millionen. In 2050, es wird 380 Millionen. Das ist eine gewaltige Steigerung. Die Agrarwirtschaft in den USA ist eine der größten weltweit. Die Energieversorgung in den USA, die können sich selbst sorgen. So, das heißt, es gibt sehr viele positive Dinge. Aber natürlich, die Arbeitslosigkeit offiziell ist 9,5, aktuell ist es über 16, weil viele Leute haben sich nicht angemeldet.
Und das ohne soziale Absicherungssysteme?
Wir haben ein Sozialsicherungssystem. Erstens, es war 26 Wochen, so ein halbes Jahr. Es war auf 99 Wochen, aber viele Leute sind über 99 Wochen arbeitslos. Und deshalb, es gibt kein Sozialnetz da. Deshalb diese 10 Cities, Zeltstätten.
Das muss wirklich ein Absturz sein, wenn man sein Haus verliert und dann in einem Zelt wohnt. Wir haben noch eine andere Währung. Wir haben oder ein anderes wichtiges Land, Gegenpart von Amerika. Wir haben zu viele US-Staatsanleihen gekauft, die Chinesen. Da hat man ja auch so ein bisschen Angst und sagt, oh, wenn das mal gut geht, dieses kräftige Wachstum, dann werden so viele Kredite vergeben. Dann sagt man, vielleicht platzt da eine Immobilien. Kreditblase, Herr Rocholl, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine Gefahr?
Die Gefahr ist sicherlich dann vorhanden, wenn das Wachstum in China sich abschwächen sollte. Wir haben jetzt gerade erst die Zahlen vom August gesehen und haben feststellen müssen, dass die Wachstumsraten wieder deutlich über dem lagen, was ursprünglich angenommen wurde. Das heißt, wir haben es nach wie vor mit einem sehr robusten Wachstum in China zu tun. Aber natürlich ist klar, dass dieses Wachstum, gerade diese zweistelligen Wachstumsraten, immer die Gefahr mit sich bringen, dass dann vielleicht leichtfertig Kredite vergeben werden können, dass dann das Finanzsystem auch in China in Probleme geraten könnte und damit ein ganz wesentlicher Wachstumsmotor oder ein Stabilisator während der gesamten Krise ausfallen könnte. Und ich denke, gerade in Deutschland ist das von großer Bedeutung, weil Deutschland exportorientiert ist und gerade in den Märkten wie China, aber auch anderen asiatischen Ländern sehr gut aufgestellt ist und einen wesentlichen Wachstumsimpuls aus diesen Ländern bekommt.
Letztendlich für Deutschland wäre das ein Desaster, weil China ist ein starker Multiplikator für den ganzen asiatischen Raum. Asien selbst ist für Deutschland extrem wichtig geworden. Nur noch 8% der deutschen Exporte gehen in die USA. Und da sieht man halt, wie sich die Kräfteverhältnisse weltweit auch weiter verschieben. Entsprechend wichtig ist China und Asien. Und man schaut natürlich genau auf diese strukturellen Bedingungen in China. Man muss schon sagen, bislang hat es die Staatsregierung immer geschafft, die Wirtschaft auszusteuern, auch gegen die Erwartungen. Und auch diesmal, wir waren nahe dran vor einer Hausmarktblase, vielleicht auch vor dem Platzen. Aber auch hier hat man dann rechtzeitig letztendlich die steuerlichen Schrauben wieder angezogen und die Regulierungen angezogen. Ob das immer so klappt, ist die große Frage. Das ist so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan. Letztendlich, wenn die mal einen Fehler machen, dann wird das ganze Asien deutlich in Mitleidenschaft ziehen.
Also wir sehen, wir reden ja eigentlich über den Euro und fragen sind, warum reden wir über China, USA? Davon ist der Euro natürlich abhängig. Unsere Wirtschaften sind davon abhängig. Also Sie haben gerade gesagt, das ist ein Tanz auf dem Vulkan. Hoffen wir, dass der nicht hochgeht. Der Stress um den Euro hat auch innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für Kritik an Deutschland geführt. Darüber wollen wir gleich sprechen. Gerade von Frankreich und den USA wurden in der Diskussion um den Euro immer wieder Vorwürfe laut. Deutschland wachse mit seinen hohen Exportüberschüssen auf Kosten seiner Handelspartner. Was ist dran an diesem Vorwurf? Darüber diskutieren wir im Foro Euro Quo Vadis mit dem Präsidenten der amerikanischen Handelskammer, Fred Irwin, mit dem Buchautor Professor Max Otte, mit Jürgen Kröger, Direktor in der EU-Kommission, Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank und Jörg Rocholl, Professor der ESMT und Gastgeber hier im restaurierten und ich finde total gelungen restaurierten ehemaligen Staatsratsgebäude hier in Berlin. Ja, die deutsche Wirtschaft floriert sehr, sehr stark und zwar so stark wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, was Deutschland ja den Vorwurf eingebracht hat, auf Kosten seiner Handelspartner zu wachsen. Herr Rocholl, das versteht man ja überhaupt nicht. Was haben dann die Franzosen? Ist das, vielleicht können Sie das kurz mal einfach mal erklären für unsere Zuhörer. Da sagt doch jeder, das ist eine Neiddiskussion, die da stattfindet. Oder ist da vielleicht mehr dran?
Ich denke, da ist auf jeden Fall mehr dran, weil es hier um Ungleichgewichte geht, die im Übrigen nicht nur Deutschland und seine europäischen Nachbarn betreffen, sondern auch im größeren Stile, zum Beispiel China und die USA. Es geht also um die Frage, wie viele Exporte und Importe ein Land hat. Und für Deutschland haben wir schon seit Jahren oder im Prinzip seit Jahrzehnten die Situation, dass die Exporte die Importe deutlich übersteigern. Das heißt, wir exportieren viel mehr, als wir importieren. Jetzt kommt der Vorwurf, dass andere Länder sagen, warum können nicht auch unsere Produkte in Deutschland stärker verkauft werden? Warum gibt es nicht genügend Nachfrage nach den Produkten in Deutschland? Und jetzt muss man natürlich erstmal schauen, woher kommt diese Exportstärke? Und die hat insbesondere damit zu tun, dass Deutschlands Industrie, die Unternehmen sehr wettbewerbsfähig sind und gerade auch in den letzten Jahren sehr wettbewerbsfähig geworden sind.
Ich glaube, wir sind irgendwie in einer Statistik fünfter Platz in der Welt, nicht? Der effektivsten Wirtschaften weltweit, oder?
Ja, es gibt eine Reihe von Statistiken, die das jetzt gerade nochmal belegt haben und die deutlich zeigen, dass Deutschland sehr gut aufgestellt ist, dass dieses Wachstum, was wir jetzt sehen, teilweise natürlich damit zusammenhängt, dass Deutschland auch durch die Wirtschaftskrise sehr stark gebeutelt war, dementsprechend einen höheren Effekt hat, wenn jetzt die Weltwirtschaft wieder anspringt, dass aber darüber hinaus auch Deutschland besonders davon profitiert, dass die Unternehmen stark aufgestellt sind, in vielen Ländern aktiv sind und dementsprechend ihre Exporte deutlich steigern konnten. Ich denke, wir werden wahrscheinlich in der weiteren Diskussion noch darauf eingehen, wie sich das mit den Ungleichgewichten verhält, weil natürlich gerade in einer Währungsunion die Frage sich stellt, ob diese Ungleichgewichte dauerhaft bestehen können, insbesondere weil sie ja auch bedeuten, dass es sich nicht nur um die Leistungsbilanzen handelt, sondern auch um die Kapitalbilanz. Deutschland hat also über die letzten Jahre sehr viel Kapital exportiert. Und wir haben es jetzt mit der Situation zu tun, dass deutsche Banken, Landesbanken insbesondere, sehr stark auch in Anleihen in Südeuropa investiert haben und auch dort ein gewisser Abschreibungsbedarf entsteht.
Herr Irwin, nicht nur Frankreich hat uns sehr stark kritisiert, sondern auch die USA. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Wenn man in einer Gemeinschaft ist, dann ist das natürlich ärgerlich, wenn es Ungleichgewichte gibt. Aber warum kam diese Kritik aus den USA?
Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es überhaupt nicht berechtigt. Politiker müssen ihre eigene Hausaufgabe machen. Und die sollten keine Kritik gegenüber anderen Ländern. Es geht genauso in Deutschland wie in den USA oder in Frankreich. Frankreich und die USA haben genug Probleme. Aber ich möchte etwas über Handel sagen. Vielleicht viele Leute wissen das nicht. 50% von den Handel sind Interfirmenhandel. Das heißt, in den USA zum Beispiel, es gibt 3000 Firmen mit deutschem Kapital. Daimler, Mercedes, VW. Das heißt, wenn die ein Auto in den USA verkaufen, Autoteile sind von Deutschland nach den USA geschickt. Das ist Handel. Warum Deutschland so stark ist in Handel? Weil die haben in Ausland investiert. Wir haben nur einen begrenzten Markt hier in Deutschland, 82 Millionen Einwohner hier in Deutschland. Deshalb die große deutsche Firmen und auch die große Mittelstand muss in Ausland investieren, um zu expandieren. Aus dem Grund haben wir ein ganz tolles Handelsdefizit. So what? Amerika und Frankreich sollten nicht Deutschland kritisieren.
Dennoch, wo Sie gerade vom Handel sprechen, was mich interessieren würde, ist, EADS versucht ja seit, weiß nicht, wie lange geht dieser Streit? Seit 6 Jahren, 8 Jahren? Tanker an das US-Militär zu verkaufen. Und es klappt einfach nicht. Ist es da die USA, die sagen, nee, wir vergeben das einfach nicht an ausländische Firmen, obwohl wir bereit wären, also EADS ist ja bereit, ein großes Unternehmen in den USA zu bauen.
Das ist so ein politisches Thema, bedauerlicherweise. Ja. Es sollte nicht ein politisches Thema, aber seit Jahren ist es so. Es gibt EADS in Boeing sind zwei hervorragende Unternehmen. Die haben hervorragende Produkte und die bieten Vorteile und Nachteile. Und diese Tankergeschichte ist nur ein Beispiel. EADS hat den Auftrag gewonnen und dann der Kongressabgeordnete aus Washington hat ein Problem damit. Er ist der Vorsitzende der entsprechenden Komitee und dann es gibt neue Verhandlungen. Ich war in Washington neulich und ich habe gehört, dass und was die Lösung, die versuchen das zu tun, ist beide wird gewinnen. Ob die in der Lage sind, das zu tun, aus technischen Gründen, weiß ich nicht. Aber mindestens, es gibt Leute in den US-Kongress, die versuchen, einen Kompromiss zu finden. Es ist eine blödsinnige Situation.
Kommen wir auf die Ungleichgewichte in Europa zu sprechen. Herr Rochel, Sie haben das eben schon angesprochen. Diese Ungleichgewichte sind ja ein riesengroßes Problem für den Euro, wenn man das mal so sagen darf. Können wir damit weiterleben oder müsste man auch überlegen, wie man die Volkswirtschaften im Prinzip aneinander angleicht?
Ich glaube nicht, dass langfristig eine Währungsunion überleben kann, wenn es tatsächlich langfristig Ungleichgewichte gibt. Gerade weil diese Ungleichgewichte ein großes Maß darüber aussagen, wie wettbewerbsfähig verschiedene Länder sind. Und ich glaube, dementsprechend ist es insbesondere wichtig, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Länder unter die Lupe kommt und dass dort auch nachgeprüft wird, ob Länder wettbewerbsfähig genug sind, um langfristig auch genug exportieren zu können in andere Länder. Dementsprechend, ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, einen ganz wichtigen Ansatzpunkt zur langfristigen Stabilisierung des Euro.
Ich glaube, das ist doch jetzt geplant für das nächste Jahr, oder, Herr Krüger? Dass die Staaten ihren Haushalt vorlegen müssen?
Ja, also wir werden Ende des Monats neue Überwachungsmechanismen vorstellen. Das ist ein Element. Aber ich möchte nochmal auf die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte hinkommen. Hier sehe ich einen ganz großen Sprengstoff innerhalb der Währungsunion, wenn das aufrechterhalten wird. Denn das würde auch bedeuten, dass Transfers zwischen den Überschussländern und den Defizitländern erfolgen müssten. Und der Rettungsfonds kann in so ein Ding übertragen werden. Das ist meiner Meinung nach eine Gefahr, weil das politisch nicht akzeptabel ist. Worüber reden wir? Wir reden über Überschüsse in Deutschland, die 2007 8% des BIPs waren. Wenn ich Westdeutschland alleine betrachte, waren es über 10%, weil nach Ostdeutschland, ostdeutschen Ländern auch noch Ressourcen gehen. Was hat Deutschland mit dem Geld gemacht? In den USA verbrannt. Och. Über das Bankensystem. Ja. Wie viel Kindergarten, wie viel hätte ich da zu Hause ausgeben können? Die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone sind auch sehr hoch. Ich habe gesagt, die Südländer haben sehr hohe Defizite. Portugal 10% des Bruttoinlandsproduktes dieses Jahr und nächstes Jahr. Die Auslandsverschuldung dieser Länder ist enorm gestiegen. Das muss bedient werden, das muss finanziert werden. Die deutschen Banken finanzieren das. Und hier könnte ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie eine Blase wieder entsteht. Wenn Deutschland so weitermacht, dann haben wir diese schönen Leistungsbilanzüberschüsse, aber sie werden eben nicht nur in produktive Anlagen investiert, wie Sie gesagt haben, sondern fließen als Finanzinvestitionen zur Finanzierung des Konsums letztendlich dieser Länder in die Südländer. Ich möchte es nochmal anders sagen. Wenn Deutschland nicht in der Währungsunion wäre, gibt Ihnen jeder Recht, dass die D-Mark 10%, 15%, 20% höher dastände. Das heißt, der deutsche Lebensstandard relativ zu dem der anderen, wäre um 10%, 15%, 20% höher. Warum erhöhen wir unseren Lebensstandard nicht relativ zu den anderen? Warum bauen wir nicht mehr Kindergärten? Warum geben wir den Leuten nicht mehr Löhne? Und ich freue mich, dass die Lohndiskussion im Augenblick hier anfängt. Ja. Sie versucht anzustoßen, da war kein Gehör von da. Ich war mehrere Male im Finanzministerium, habe das versucht zu erläutern. Jetzt kommt es, hoffentlich nicht zu spät.
Da war ich ganz erstaunt. Erst fing unsere Bundeskanzlerin an, gewerkschaftliche Töne zu sprechen und zu sagen, ja, also die Arbeitnehmer müssten da schon mal ein bisschen von profitieren. Und dann stieß Frau von der Leyen gleich nach und sagte, sie würde sich bei den Verhandlungen nicht einmischen, aber sie würde auch meinen, die Arbeitnehmer müssten mehr bekommen. Vielleicht noch ein paar Zahlen dazu. Die Bruttolöhne in Deutschland sind in den letzten 10 Jahren um 21,8% gestiegen. Und in allen anderen, also im Durchschnitt der EU, um 35,5%.
Das ist aber auch die Nettolohnquote am Bruttoinlandsprodukt ist historisch niedrig.
Ja, das müsste man dann ändern.
Ja, das ist aber erst mal die Basis für die Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind ja letztendlich mit einem sehr starken Euro in die Währungsunion rein. Ein relativer Wechselkurs war zu fest. Wir haben uns dann letztendlich wettbewerbsfähig gemacht Der Preis war ein sehr schwacher privater Konsum. Letztendlich die Binnenwirtschaft hat darunter gelitten. Der Export hat sehr stark floriert. Und jetzt, nach 10 Jahren, wird es wieder politisch akzeptabel, auch über höhere Löhne zu sprechen, was genau die richtige Entwicklung ist, weil damit die Ungleichgewichte langsam ausgeglichen werden. Allerdings muss es von beiden Richtungen gehen, aus meiner Sicht. Ja. Auch die anderen Länder, die jetzt ihre Wettbewerbsfähigkeit vernachlässigt haben, wie die südlichen europäischen Länder, die müssen natürlich jetzt diesen harten Weg der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auch gehen. Aber wir können uns letztendlich etwas leisten, weil wir haben vorher gespart. Also von daher geht es eigentlich in die richtige Richtung.
Ja, da kann man nur sagen, danke, liebe Franzosen, dass ihr die Diskussion angestoßen habt. Wir sind euch sehr dankbar. Dann können wir endlich mal wieder mehr konsumieren. Herr Otte, wie sehen Sie das? Rauf mit den Löhnen in Deutschland?
In der Tat, zu diesen Ungleichgewichten gehören ja immer zwei. Also der eine, der konsumiert, der andere, der spart. Also wir haben produziert, wir haben die Löhne unten gehalten, wir haben exportiert. Wir haben unser Geld aber tatsächlich dann im amerikanischen Subprime-Markt beim Investmentbanking verbrannt. Also der deutsche Sparer ist der Dumme, nicht der deutsche Lohnempfänger. Letztlich gehört es dazu, dass beide Seiten sich, wenn solche Ungleichgewichte entstehen, aufeinander zubewegen. Also die, die konsumieren, die, die sparen. Die Debatten sind nicht neu. Die gab es schon zwischen Helmut Schmidt und Jimmy Carter 1976, 77 unter dem Stichwort Lokomotivtheorie. Letztlich darf ich noch mal zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Ich halte den Euro für eine Fehlkonstruktion. Ich hätte lieber die D-Mark wieder. Aber mit dem politischen Willen, der jetzt dahinter steht, fangen wir in der Tat an, uns aufeinander zuzubewegen. Und ich denke auch, dass der Euro zumindest die nächsten 5 Jahre halten wird. Und ich bin da zwar nicht optimistisch, ich hätte ihn lieber nicht. Es wäre besser, wenn wir anpassungsfähige Wechselkurse zwischen den einzelnen Volkswirtschaften hätten. Aber die haben wir nun nicht mehr. Und von daher haben wir uns da irgendwie zusammengerauft.
Wir wollten ja über Deutschland reden. Und die Ungleichgewichte, wir haben zum einen jetzt festgehalten, dass die Löhne steigen müssten in Deutschland. Aber es ist natürlich auch so, dass es sehr wünschenswert wäre, wenn hier im Land mehr investiert würde, Herr Rocholl. Aber wie kriegt man das hin?
Also ich halte das für eine absolut wichtige Sache und vielleicht auch gerade jetzt von deutscher Seite den wichtigsten Schritt, dass die Investitionen in Deutschland erhöht werden. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen, die da schnell geändert werden können und die es auch attraktiver wieder machen, in Deutschland zu investieren. Wir haben statistisch festgestellt, dass über die letzten 10 oder 15 Jahre die Investitionsquote in Deutschland sehr gering war. Und wir müssen jetzt daran gehen, die Widerstände oder die Hürden, die es gibt, um Investitionen hier zu ermöglichen, abzubauen. Das geht sowohl in den Bereich Humankapitalinvestitionen, das heißt also verstärkte Investitionen in Bildung, wo Deutschland ja nach den OECD-Daten immer noch nur im Mittelfeld rangiert. Zum anderen geht das natürlich auch um Investitionen in Sachkapital. Und wir haben zum Beispiel, einfach um Zahlen zu nennen oder Beispiele zu nennen, immer noch sehr lange Zeiten, bis man ein Unternehmen in Deutschland gründen kann. Wir haben immer noch einen relativ unterentwickelten Service-Sektor. Es gibt also viele Dinge, die unternommen werden können, um Investitionen hier attraktiver zu gestalten, um damit letztendlich auch gar nicht das Kapital mehr ins Ausland zu transferieren, sondern es lieber im Land zu halten und es hier produktiv zu nutzen.
Herr Bielmeier.
Aber bei der Frage der Investition muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die letzten 10 Jahre vom Outsourcing, Osterweiterung geprägt waren. Also viele Investitionen wurden im Ausland getätigt. Also wenn Sie die Investitionen der Unternehmen global anschauen, haben die gar nicht zu wenig investiert, sondern nur nicht in Deutschland.
Aber meinen Sie denn, dass es möglich ist, die Investitionen hier nach Deutschland zu holen? Also nochmal, um unsere Inlandsnachfrage zu stärken, damit wir eben auch mehr Produkte aus Frankreich, aus Portugal und Spanien kaufen können?
Ja, ich denke schon, dass das der Fall sein wird. Vor allen Dingen die Investitionen in Humankapital werden massiv zunehmen. Die Diskussion über die Facharbeitermangel greift um sich und das ist wirklich langsam ein Problem. Und das wird immer ein größeres Problem mit der Demografie, die ja vor uns liegt, wissen wir genau, dass die Bevölkerungsstruktur sich ändert. Also wird man hier was tun müssen und das wird sich letztendlich auch positiv insgesamt auf Deutschland auswirken. Und es gibt ja mittlerweile auch eine ganz klare Teilung der Investitionen. Hochqualitative Produktionsanlagen werden wieder in Deutschland errichtet, während Massenprodukte eher im Ausland, im billigen Ausland produziert werden, sodass auch hier sich doch strukturell für Deutschland einiges verbessert.
Wir haben jetzt gelernt, dass Deutschland die Inlandsnachfrage stärken muss, um die Ungleichgewichte in der EU zu mindern. Das heißt aber auch, dass die Staaten, die hochverschuldet sind, sparen müssen. Wir haben jetzt gesehen in Griechenland, wie schwierig das ist, auch das gegen die Bevölkerung durchzusetzen, die nicht versteht, was da eigentlich funktioniert. Herr Kröger, die Frage geht noch mal kurz an Sie. Glauben Sie, denn wenn wir vielleicht unsere Hausaufgaben machen, dass vielleicht die südlichen Länder auch verstanden haben, was ihre Hausaufgabe ist?
Also der Griechenland-Schock hat auch Spanien und Portugal erreicht. Ich würde auch nicht sagen, dass Griechenland das Reformprogramm gegen die Bevölkerung macht. Solange alle Teile der Gesellschaft bereit sind und sehen, dass Anpassungen notwendig sind, geht das. Und so ist das in Griechenland im Augenblick. Die Parlamentsmehrheit steht, die Bevölkerung akzeptiert das. Diese Demonstrationen, die hier im Fernsehen gezeigt werden, ist nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, nur die Kommunistische Partei. Und es finden fundamentale Reformen in allen Lebensbereichen in Griechenland statt.
Aber wer nicht bezahlt hat, waren die Banken. Die haben sich nicht beteiligt. Die sind voll rausgehauen worden durch die EU. Da ist nichts passiert an Beitrag. Führt zur Konsequenz, dass die Geschäftsbanken, die mit vollem Wissen als informierte Gläubiger diesem Land Geld geliehen haben über Jahre, das sind ja die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, jetzt hundertprozentig von unseren Steuergeldern freigestellt werden, keine Beiträge leisten. Die griechische Bevölkerung muss alles tragen und der deutsche Steuerzahler. Das System hat eine Fehlkonstruktion.
Gut, die Frage war jetzt nach den Auswirkungen auf die anderen Mitgliedsländer. Der Griechenland-Schock hat gewirkt. Portugal und Spanien haben gleich im Sommer zusätzliche Anstrengungen unternommen. Der irische Fall ist ein bisschen anders. Irland hat von sich aus sehr frühzeitig deutliche Anpassungen gemacht, was Lohnkürzungen anbelangt, auch in der Privatwirtschaft. Nur der Bankensystem dort immer noch große Probleme hat. Die Rekapitalisierung der einiger irischen Banken, schade, dass es nicht die kleinen sind, wird sehr teuer.
Ja, aber Portugal, das macht einem ja auch echt Sorgen.
Portugal ist eher ein realwirtschaftliches Problem. Ich hatte darauf hingewiesen, dass Portugal sicherlich seine Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessern muss. Und hier sind wahrscheinlich auch auf der Lohnseite Zugeständnisse nötig. Auch andere Strukturreformen in Portugal, weitere Strukturreformen sind notwendig. Obwohl Portugal in der Vergangenheit Maßnahmen unternommen hat, die mittelfristig wirken. Sie haben also eine sehr deutliche Rentenreform gemacht, die die Kosten des Sozialversicherungssystems deutlich reduziert. Andererseits die Ausgabenquote Portugals ist recht hoch, relativ zum Einkommen. Portugal hat eine Ausgabenquote von 48%.
Herr Bielmeier.
Das Argument von Herrn Ott mit den Banken halte ich für durchaus relevant. Was, um eine Währungsunion wirklich tragfähig zu machen, wir brauchen ein Insolvenzrecht für Länder.
Genau, darüber wollen wir gleich reden. Was muss die Politik in der EU machen, damit der Euro ja weiter florieren kann und eine starke Währung? Euro Quo Vadis. EU-Kommissionspräsident Barroso hat in seiner ersten Rede zur Lage der Europäischen Union gemahnt, dass für Europa nun die Stunde der Wahrheit gekommen sei. Entweder wir schwimmen zusammen oder wir gehen einzeln unter. Wie viel gemeinsame Politik braucht der Euro? Darüber diskutieren wir mit dem Präsidenten der amerikanischen Handelskammer, Fred Irwin, mit dem Buchautor Professor Max Otte, mit Jürgen Kröger, Direktor in der EU-Kommission, Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank und Jörg Rocholl, Professor der ESMT und Gastgeber hier im Staatsratsgebäude. Herr Irwin, wird es Ihrer Meinung nach jemals geschehen, dass es die Vereinigten Staaten von Europa geben wird?
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Europa, ich meine, Sie wissen das alle, kulturell, Denkweise, Sprachen, so unterschiedlich. Ich meine, die EU ist ein großes Erfolgskonzept. Natürlich, ich hab gelesen, in den EU, es gibt 23.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da. Ich kann mich gut vorstellen, wie viele Sprachen, wie viel Denkweise, wenn jemand nur ein Wort sagt für Person A, das bedeutet A, und für Person B, es bedeutet etwas anderes. Es ist so kompliziert. Es wird nie ein United. Und das ist auch gut so. Ich finde das absolut nicht verkehrt. Europa ist ein wunderschönes Land. Deshalb wohne ich hier. Und ich wohne in Deutschland und ich bin sehr glücklich. Ich habe das gewählt. Ich bin hier nicht geboren. Wir sollten versuchen, Europa nicht zu ändern. Allerdings, es gibt Themen, wo wir versuchen, einig zu sein. Und das Thema über die Wirtschaftskrise, was wir neulich erlebt haben und zum Teil erleben, über Bankenregulierung, müssen wir uns einig sein. Und es gibt Themen dieser Art, aber wir versuchen nie ein kulturell oder etwas anderes zu ändern. Das Vorteil der USA ist, mit 50 Bundesstaaten ist eine einheitliche Sprache, unterschiedliche Akzenten, nicht eine einheitliche Mentalität. Es gibt andere Mentalitäten in den USA. So wenn jemand sagt, oh, ich kenne den USA, das ist völlig Quatsch. Er kennt den USA über. Ich kenne den USA nicht, denn ich reise sehr häufig dorthin. Aber das ist das Schönste an den USA und das ist das Schönste in Europa. Wir sollten das nicht ändern.
Ah ja, Herr Krüger, jetzt muss ich Sie mal fragen. Sie kommen ja von der EU-Kommission und sitzen hier so stellvertretend für ganz Europa. Nein, Scherz. Meinen Sie, dass Herr Barroso da in irgendwelchen Wolken schwebte, als er diese Ansprache hielt?
Also die Vereinigten Staaten von Europa à la USA kann ich mir nicht vorstellen. Das ist in einer kurzen Frist oder in einer überschaubaren Frist möglich ist, vielleicht auch nicht in 100 Jahren. Allerdings, als ich vor fast 30 Jahren in Brüssel angefangen habe, konnte ich mir auch vieles nicht vorstellen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich konnte mir nicht die Integration der osteuropäischen Länder vorstellen. Ich glaube, keiner konnte das. Ich konnte mir die Abschaffung der Grenzkontrollen nicht vorstellen. Ich konnte mir Schengen nicht vorstellen. Ich konnte mir, muss ich sagen, auch die Währungsunion als Volkswirt damals nicht vorstellen. Sodass ich eigentlich nicht nie sagen würde. Und wenn man mit jungen Leuten spricht, dann hört sich das schon alles ganz anders an. Meine Kinder zum Beispiel leben in England, in Belgien, in Deutschland. Die haben nicht mehr diese Berührungsängste. Das ist auch ein Unterschied zwischen kleinen Ländern und großen Ländern. Natürlich kann sich ein Franzose nicht vorstellen, dass er seine Souveränität aufgibt. Deutschen vielleicht auch nicht. Und in kleinen Ländern ist das ein bisschen was anderes. Nur aber ich will jetzt nicht sagen, das kommt und das wird kommen. Was wir weiterhin machen müssen, sind
Sie
weitere...
Sie glauben es nicht, aber es wäre vorstellbar.
Wir müssen weitere Integrationsschritte versuchen, auf dem Umweltgebiet, Energiegebiet, Transportwesen und so weiter. Und das macht Sinn. Wir müssen nicht alles von Brüssel machen, aber wir können einige Akzente setzen. Und eine Auflösung Europas wäre politisch, glaube ich, sehr, sehr nachteilig für jeden.
Herr Rocholl, wird es ein Vereinigte Staaten von Europa geben? Ihrer Meinung nach, können Sie sich das vorstellen? Ich glaube, Sie sind ja auch der Jüngste hier in der Runde.
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es im Moment realistisch ist. Ich glaube aber, was ganz sicherlich notwendig ist, ist, dass die Koordination in Europa zunimmt. Das haben wir jetzt gerade bei der Krise des Euro gesehen, dass wir an verschiedenen Seiten und von verschiedenen Perspektiven Probleme bekommen haben. Dass zum Beispiel Statistiken aus den einzelnen Ländern nicht nachhaltig waren, dass es dann Hinterzimmerdeals gab, an denen ja auch Deutschland beteiligt war, wenn man tatsächlich gegen den Wachstums- und Stabilitätspakt verstoßen hat, dass man dann nicht in dem Augenblick automatische Strafen aufgebrummt bekommen hat. Dass man zum Beispiel auch keine Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit zugelassen hat. Also wenn man diesen Begriff Wirtschaftsregierung, der ja immer im Raum steht, mit Leben füllen möchte, dann darf es auf keinen Fall diese Transferunion werden, die wir vorher schon angesprochen haben, sondern es sollte sehr stark dahin gehen, dass man sich stärker koordiniert, dass man früher die Probleme erkennt und wenn die Probleme da sind, auch automatisch Sanktionen einleitet, ohne dass man dann nochmal zurückgehen kann und politisch gesehen Gegengeschäfte tätigen zu können.
Ich möchte jetzt kurz nochmal die Runde zu Ende, dann kommen wir vielleicht nochmal auf die einzelnen Instrumente, über die man jetzt nachdenkt, zurück. Herr Biemeyer?
Ich fände es schade, wenn es die Union gäbe, weil letztendlich Europa hat den Reiz der vielen Länder. Und das würde ich gern beibehalten. Und sie tragen ja alle kulturell sehr stark zu Europa bei und das würde ich auch gern beibehalten. Nur, klar, wir müssen enger zusammenarbeiten. Der politische Wert der europäischen Gemeinschaft ist sehr, sehr hoch. Wir leben seit Jahrzehnten nun in einem friedlichen Europa und einen wachsenden Europa, und das sollte man wirklich nicht in Frage stellen. Wir werden enger zusammenarbeiten aus meiner Sicht. Wie weit die Zusammenarbeit dann geht, ist dann eine Frage. Aber letztendlich, wie in den USA, sowas möchte ich und kann ich mir zurzeit auch nicht vorstellen.
Herr Otte, Vereinigten Staaten von Europa, würden Sie sich das wünschen? Ein bisschen mehr Politik hinter dem Euro?
Ja, da geht vieles durcheinander. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir endlich ein demokratisches Europa hätten, was nicht von Konzernen und Technokraten regiert würde. Natürlich würde ich mir eine europäische Verfassung wünschen, die den Namen verdient. Leider befürchte ich, dass das nicht kommt. Dazu haben wir zu viele Rivalitäten. Da geht auch vieles durcheinander, denn wir haben unendlich von Europa profitiert. Wir sind eine Gemeinschaft. Ich glaube, wir kommen nicht zu irgendwelchen alten Zuständen zurück. Also es wird hier immer eine lebendige Gemeinschaft geben. Aber wir brauchen auch letztlich ein politisches Fundament. Sonst finden die Deals hinter verschlossenen Türen statt. Sonst wird die Bundesbank und die Mission der Bundesbank irgendwann nachts in einer Sitzung abgeschafft. Das ist kein Europa der Bürger in der Form, politisch. Ja doch,
wie
es ist doch
sich
so.
Das denn vor?
Wir haben die Mission der Bundesbank, den Geldwert zu sichern, die Stabilität zu sichern, in einem einzigen Deal vom Tisch gewischt. Das darf eigentlich nicht sein. Das heißt, wir brauchen eine Verfassung, wir brauchen andere Institutionen, wir brauchen in der Tat eine direkt gewählte Regierung. Ja, und nicht die Art der Institutionen, wie wir sie jetzt haben, dass die Kommission von den Einzelregierungen bestimmt wird und so weiter. Die Konstruktionsprinzipien einer demokratischen Verfassung sind relativ einfach. Nur sehe ich leider keine Chance, dass es umgesetzt wird. Denn ein geeintes, politisch geeintes Europa wäre ein weltwirtschaftlicher Faktor, ein Machtfaktor. Und das werden andere nicht zulassen und wir selber auch nicht, leider.
Aber Europa ist doch schon ein politischer Machtfaktor.
Ach nee. Europa ist Kolonie und.
Also das sehe ich ganz anders. Europa ist wirtschaftlich und politisch viel, viel stärker als die Einzelländer.
Ja, sicher als die Einzelländer. Aber wenn wir denn enger zusammenstehen würden, dann würden wir doch eine größere Macht im Weltgefüge und würden nicht zu einem Spielball werden von anderen großen Mächten.
Aus unserer Sicht sind wir kein Spielball, sondern treten durchaus selbstbewusst auf.
Tja, aber mit vielen Stimmen, nicht?
Mit vielen Stimmen, aber ja. Wir treten wirklich gemeinsam auf.
Vielleicht gehen wir doch noch mal kurz zurück, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Da hatte ich ja das Gefühl, dass in Brüssel sich was regt, dass da was passiert. Man hat beschlossen, dass es neue Kontrolleinrichtungen geben wird für Versicherungen, für Banken und Wertpapierhandel. Und man hat angekündigt, dass man über eine EU-Wirtschaftsregierung diskutieren wird.
Ich habe immer einige Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was eine europäische Wirtschaftsregierung sein soll. Ich meine, das geht ja darum, dass ich Wirtschaftspolitik koordiniere und dann eben gemeinsam umsetze. Ich kann ja nicht eine europäische Institution schaffen, die jetzt die Steuerpolitik in den einzelnen Mitgliedsländern macht. Denn die Haushaltspolitik ist das höchste Gut eines jeden Parlaments. Von daher ist mir nicht ganz klar, was unter Wirtschaftsregierung zu verstehen ist, im Gegensatz zu einer verstärkten Koordinierung der Wirtschaftspolitik, was wir ja jetzt machen wollen. Koordinierung der Ungleichgewichte, Koordinierung der Fiskalpolitik verstärken, Schuldenstände beobachten und so weiter und so weiter.
Deutschlands wichtigstes Thema ist ja auch noch Insolvenzrecht. Ich biete das jetzt einfach mal so an. Glauben Sie denn, dass das die richtigen Instrumente jetzt sind, um hinter dem Euro denn auch eine entsprechende Politik einzuführen, also eine gemeinsame Politik, die dann wiederum den Euro, unsere Sendung heißt der Euro Quo Vadis, zu stärken?
Ja, was heißt jetzt Insolvenzrecht? Das heißt, ein Land soll in die Insolvenz gehen, die Schulden werden restrukturiert. Und das, diese Diskussion wird auf den Finanzmärkten geführt. Und das ist nämlich der Grund dahinter, dass die griechischen Zinsabstände noch so groß sind. Weil die Märkte damit rechnen, dass sie in 3-5 Jahren vielleicht weniger kriegen. Wenn ich sowas mache in einem Land, sind die Rückwirkungen auf andere Länder, wo das möglicherweise dann auch passieren könnte und die Märkte damit rechnen, katastrophal. Denn dann würden die Zinsabstände in den anderen Ländern auch gleich nach oben gehen. Von daher ist meine Lösung, wir müssen Griechenland in die Lage bringen, dass es die Schulden bedienen kann. Und dabei müssen wir Griechenland helfen.
Also Sie sagen, Insolvenzrecht wäre katastrophale Auswirkungen für andere Länder. Herr Otte, wie sehen Sie das?
Die Auswirkungen, was Herr Kröger sagt, ist ja nicht falsch. Wenn Griechen jetzt eine Staatsinsolvenz gemacht hätte, was es ja in der Geschichte bei vielen Ländern schon oft gegeben hat, Griechenland war übrigens in den letzten 200 Jahren, ich glaube, 30% der gesamten Zeit in Zahlungsschwierigkeiten, dann hätten ja die Banken große Summen abschreiben müssen, die informierten Gläubiger. Das ist das, was Sie meinen, dann wäre bei den Banken was losgegangen. Aber deswegen können wir doch nicht die Banken komplett retten. Das ist dasselbe wie in der Finanzkrise gewesen. Natürlich müssen wir 3, 4, 5, 10 Akteure abwickeln, um überhaupt sowas wie marktwirtschaftliche Ordnung, Haftung für die Finanzoligarchie wieder ansatzweise zu etablieren. Natürlich kommen dann Folgeprobleme auf uns, dass wir in der zweiten Reihe dann unter Umständen einschreiten müssen. Aber wenn wir sagen, sofort retten, dann ändert sich nichts am System.
Sie plädieren also für ein Insolvenzrecht?
Das ist Marktwirtschaft, das ist Kapitalismus. Also natürlich müssen Staaten, große Banken die Möglichkeit haben, in die Insolvenz zu gehen. Das haben sie im Moment nicht. Deswegen haben wir den ganzen Schlamassel. Deswegen sind die Anreize so verzerrt. Und deswegen haben wir hinterher das, was wir jetzt haben.
Herr Rocholl? Ich halte es für ganz wichtig, diese Insolvenzordnung, insbesondere deshalb, weil damit auch Investoren von Anfang an eine klare Erwartung an die Hand gegeben wird. Man kann nicht darauf hoffen, dass es implizit schon mal irgendjemanden geben wird, der im Zweifel wieder dafür einsteht und helfen wird. Und wenn man ein Problem sieht, dann ist es sicherlich das, dass über die letzten Jahre die Zinsabstände zwischen den einzelnen europäischen Ländern viel zu gering waren. Dass man also immer davon ausgehen konnte, ach, und im Zweifel wird uns jemand helfen. Was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass die Disziplin, die einzelne Länder bei ihren Ausgaben hatten, nicht so da war, wie das eigentlich hätte sein müssen. Dementsprechend ist auch der jetzige Zustand, wo es Unterschiede zwischen einzelnen Ländern gibt, durchaus heilsam, weil es Ländern vergegenwärtigt, dass sie aufpassen müssen, dass sie selber Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Und sich nicht immer auf den Länder auf Last Resort, wie man es im Amerikanischen sagt, also denjenigen verlassen kann, der am Ende noch dafür einsteht.
Aber wir wissen ja gar nicht, zum Beispiel portugiesische Anleihen. Wer kauft die denn jetzt?
Ich habe keine Daten dazu, wer im Moment da investiert ist. Aber über die Statistiken, die wir kennen und die uns sagen, wer sie denn in der Vergangenheit gekauft hat und jetzt noch hält, sind natürlich viele Banken aus Deutschland und aus Frankreich, die gerade die Kapital in diese Länder exportiert haben und dort investiert haben.
Und die EZB kann ja auch kaufen.
Genau, wir wissen von der EZB, dass sie Stand letzter Woche knapp 60 Milliarden Euro gekauft hat. Und das ist natürlich auch ein Punkt, über den man wahrscheinlich nochmal eine ganze eigene Sendung führen könnte, weil das natürlich auch direkte Auswirkungen auf den Steuerzahler in den einzelnen europäischen Ländern hat.
Also selbst wenn wir ein Insolvenzrecht einführen würden, könnten wir es im Prinzip jetzt gar nicht umsetzen, weil die Konsequenzen zu schlimm wären.
Ja, das Insolvenzrecht sehe ich, also ich sehe den Nutzen des Insolvenzrechts tatsächlich eher in der langfristigen Auswirkung dadurch, dass Investoren bewusst gemacht wird, welche Risiken sie eingehen. Tatsächlich sind die Folgen, die jetzt eine sofortige Insolvenz hätte, wären tatsächlich dramatisch.
Herr Bielmeier.
Ich denke, darum geht es halt auch, Risikobereitschaft, Investoren zu selektieren und damit auch wieder den Markt effizient zu machen. Und damit letztendlich auch hier die Glaubwürdigkeit reinzubringen und letztendlich auch eine Transferunion zu verhindern.
Das sind Herkulesaufgaben, nicht, Herr Irwin? Machen Sie uns Mut.
Ja, ich plädiere für einen neuen Namen. Das Wort Insolvenz ist negativ in Deutschland. Wie Save the Country Gesetz oder etwas Ähnliches.
Restrukturierung.
Das klingt wesentlich besser.
Das klingt dann netter. Also wir machen jetzt nicht Schluss, ohne dass wir nicht eine Schlussrunde machen. Wir wollten ja über den Euro sprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir gesagt haben, hinter diesem Euro muss auch eine gemeinsame Politik stehen. Schaffen wir das? Herr Otte, fangen wir bei Ihnen.
Im Moment sieht es so aus, als ob wir es schaffen. Also ich sehe den Euro zwar als Fehlkonstruktion an, aber als nicht gefährdet. Wir schaffen diese gemeinsame Politik. Es ist die große Frage, ob es eine gemeinsame Politik der Bürger werden wird. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Sie sagen eher der Technokraten.
Der Technokraten, der Konzerne und der Banken.
Herr Bielmeier, wie optimistisch sind Sie?
Also ich glaube schon, dass wir das schaffen. Zum einen gibt es bereits gute Ansätze und die Transformation von einer technokratischen Europa hin zu einem demokratischen wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen, aber letztendlich glaube ich daran, dass wir das schaffen.
Sie sind alle so optimistisch. Also ich finde das toll, bloß manchmal so als Wirtschaftsredakteurin hält man schon mal den Atem an und sagt, oh Mann, hoffentlich geht das gut.
Es hängt immer nur von dem Zeitraum ab, den man im Auge hat.
Ja, und welchen Zeitraum sehen Sie jetzt?
Ich meine, also das, was ich gerade gesagt habe, funktioniert wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre.
Na dann, Herr Krüger.
Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die gegenwärtige Krise nicht primär eine Euro-Krise ist, sondern eine Folgewirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise ist. Und wir dürfen hier nicht alles miteinander vermischen. Insgesamt hat der Euro, glaube ich, sehr gut funktioniert. Wir hatten große wirtschaftliche Verwerfungen in den letzten 10 Jahren. Platzen der Dotcom-Blase, wir hatten den 11. September, wir hatten die Wirtschafts- und Finanzkrise. Wenn wir den Euro nicht gehabt hätten, bin ich sicher, hätten wir sehr, sehr große Verwerfungen in den Wechselkursentwicklungen gehabt, die nachteilig gewesen wären. Und wir hätten heute eine Diskussion, wie wir den Euro schaffen würden. Wir haben auch, glaube ich, sehr viel gelernt, nicht wir in Brüssel, sondern insgesamt die Mitgliedsländer in der Politik, wie man die Vorkehrungen, dass das nicht wieder passiert, organisieren kann.
Herr Rocher.
Ich glaube, Europa hat im Zeichen der Krise eine starke Reaktion gezeigt, eine Reaktion, die viele Europa so nicht zugetraut hätten. Und mein Wunsch ist, dass diese Reaktion nicht nur einmalig ist, sondern dass diese Reaktion genauso stark sein wird jetzt bei der Behandlung der offensichtlichen Konstruktionsfehler beim Euro, dass man dann in ein paar Jahren das Ganze hier als wirksamen Schock auffassen kann und die richtigen Lehren daraus gezogen hat.
Und wenn wir das nicht hinkriegen würden, was würde das für den Euro bedeuten?
In der Hinsicht bin ich Optimist und hoffe, dass wir es hinbekommen und dass wir uns alle, nicht nur die Politiker, sondern wir auch als Bürger, dafür einsetzen, dass es tatsächlich durchgesetzt wird.
Ich glaube, ich könnte das jetzt noch ein paar Mal fragen. Sie würden dabei bleiben. Das war Euro Quo Vadis. Ich bedanke mich bei meinen Podiumsgästen. Fred Irwin, Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland. Jürgen Rocholl ist Inhaber des Ernst & Young Lehrstuhls für Governance and Compliance und Professor an der European School of Management and Technology, ESMT. Stefan Bielmeier, Bereichsleiter Research und Chefvolkswirt der DZ Bank, Zentralinstitut für die Kreditgenossenschaften hier in Deutschland. Jürgen Krüger ist Direktor für die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten in der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission. Und Max Otte, Autor des Bestsellers der Crash.com, Professor an der Fachhochschule Worms und Chef des Instituts für Vermögensentwicklung IFVG. Und mein Name ist Ute Holzheim. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss. Ist dazu gleich mehr.